Letzte Woche redeten wir über Ehe, redeten über Familie, ganz tolle Themen. Ich habe nichts hinter den Berg gehalten, ich habe geredet von der Heiligen Schrift und aus Gottes Sicht diese Dinge euch vorgetragen. Aber heute rede ich über Gott selbst und wie man ihn erkennen kann. Ich möchte diesen Vortrag dann beginnen mit einem Gebet. Und das ist okay. Ich meine, das sieht nicht so heilig hier in und aus. Da ist ein Whisky-Werbung da oben und der spielt Saxophon. Aber glaubst oder nicht, es wird oft hier innen gebetet. Für jeden Sonntag seit einigen Jahren sind viel mehr Christen hier versammelt, als hier anwesend sind heute Abend. Es ist boomvoll mit Leuten, die beten. Und so Gott kennt die Adresse. Und ich richte jetzt ein paar Worte an ihn, wenn es euch recht ist. Unser Gott im Himmel, was sollen wir sagen? Ich habe eine Botschaft heute Abend, die um so viel größer ist als der Redner. Ein ganz persönliches Thema, etwas, was meiner Überzeugung nach du uns sagen wirst. Ich bitte, dass du meine Lippen, meine Gedanken verwendest. Ich bitte, dass du zu uns sprichst, dort, wo wir sind in unserem Leben. Ich bitte, oh Gott, dass wir als deine Hörer wirklich etwas abkriegen von dieser Beziehung. Diese Beziehung, wonach du sehnst mit uns. Wir beten jetzt in dem Namen deines teuren Sohnes, den Herrn Jesus, und wir verlassen uns auf dich. Amen. Echte, dauerhafte Befriedigung in einer Beziehung mit Gott finden, mit dem Schöpfer finden. Ich fand es interessant, dass der reichste Mann Europas, der ist jetzt tot und hat nichts, der war der reichste. Aristotle Onassis sagte einmal, Geld kann dich nicht glücklich machen. Er war verheiratet mit der eleganten Jacqueline Kennedy und offenbar konnte nicht einmal Jackie ihn happy machen. Eines hat er gelernt in seinem langen Leben, Geld kann dich nicht glücklich machen. Irgendwie Leute spüren das, viele spüren das, dass die Suche nach Dingen und selbst nach Erfahrungen letztendlich keine dauerhafte Befriedigung liefert. Denk an zwei jungen Männer, von denen ich hörte, sie lebten in einem Berggau hier im Salzburger Land. Sie waren die lustigsten in dem Dorf. Sie haben alles angestellt, sie waren bei jedem Stierschneiden dabei und haben wirklich bis dato den größten Ruf für Schmähs und lustigen Dingen in dem Land teil. Aber irgendwie, nachdem sie alles getan haben, was Lausbuben tun können, viele Reisen und vieles erlebt haben, machten sie eine Reise nach Südamerika und erhängten sich zusammen. Selbst in Erlebnissen ist keine dauerhafte Befriedigung. Ich habe wirklich das gemeint, was ich auch letzte Woche gesagt habe. Ich habe als junger Ehemann und leider nicht jung genug als Ehemann lernen müssen, dass man in einen Menschen sich verliebt und nicht in eine Erfahrung mit einem Menschen, nicht in Romance mit einem Menschen oder nicht in Harmonie und Frieden mit einem Menschen, sondern in den Menschen selbst. Und oft Menschen verlieben sich in den schönen Dingen des Lebens und leben ans Eigentliche vorbei. Und so, wie gesagt, wir haben gesprochen über Erfüllung nicht in Dingen und auch nicht in Erfahrungen, sondern in Menschen, in den teuersten Menschen, die Gott in unser Leben hineinführt. Unsere eigene Familienmitglieder. Aber selbst bei dieser Erkenntnis, dass Erfüllung bei Beziehungen zu finden ist, scheiden manche Menschen. Omar Sharif, ich kenne ihn, ich sage jetzt etwas, wie alt ich bin, immer noch als Dr. Zhivago, sagte, ich hasse Weihnachten. Ich hasse Weihnachten, weil ich furchtbare Angst davor habe, eines Tages das Fest alleine zu feiern. Heute Abend lesen wir von einem Menschen, der die bittere Lektionen lernen musste, dass wenn Befriedigung in Beziehungen zu suchen ist, selbst dort kann man sich scheitern und leer davon weggehen. Lesen wir heute Abend von diesem Blatt, das ist nichts anderes als meine Bibel vergrößert, Johannes Kapitel 4, ab Vers 3. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde, das ist die Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank draus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast recht gesagt, dass ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Etwas über den Hintergrund dieses Ereignisses wollen wir sagen. In Vers 9 lesen wir, dass die Juden keinen Umgang pflegten mit den Samaritern. Sie waren für sie ein Mischlingsrasse, teils mit jüdischer Herkunft, teils vermischt mit den Heiden. Ihr Rabbis lehrten, dass die Samariter zeremonisch unrein waren, dass irgendeinen Umgang zu trinken aus ihrem Gefäß, zu essen an ihrem Tisch, irgendeinen Umgang mit ihnen einen verunreinigt und dass man dann nicht in den Tempel hinein konnte, dass man nicht anbeten konnte, auch in der Synagoge. In Vers 20 lesen wir einen interessanten geschichtlichen Hinweis. Unsere Väter, sagt die Samariterin, beteten an diesem Berg an. Warum benutzt sie die Vergangenheit? Ja, weil jüdische Fundamentalisten in der Zeit vor Christus gingen in ihrem religiösen Eifer um die Wahrheit und machten den Samariter-Tempel den Boden gleich. Es gab mehrere Vergeltungsschläge hin und her, dauernde Rassen- und religiösen Streit. Und schließlich, als Jesus 8 Jahre alt war, kamen Samariter mit den Knochen von verstorbenen Menschen und streuten sie in den Tempel Gottes in Jerusalem, um ihn zu entweihen. So war ihre Haltung einander gegenüber. Man sieht selbst in Lukas Evangelium, als der Herr unterwegs war aus Galiläa im Norden nach Jerusalem im Süden, um dort anzubeten, dass er kein Hotelzimmer finden könnte im Lande. Dass die Leute keinen Platz für ihn hatten, weil er unterwegs war, zu beten in dem verhassten Tempel. So war es eine sehr traurige und tragische Geschichte. Und so diese Samariterin kommt zu der Mittagszeit, in der Mittagshitze, zum Brunnen. Es war eine unübliche Zeit, im Nahen Osten Wasser zu schöpfen oder irgendeine Arbeit zu leisten, aber diese war eine unübliche Frau. Diese Samariterin hatte eine Hollywood-Vergangenheit in einer Zeit, wo Hollywood ein futuristischer Albtraum war. Dass man fünfmal verheiratet war, war damals undenkbar. Das war eine Gesellschaft mit einer Ehe. Und jetzt wohnt sie nach der fünften Ehe mit einem Mann zusammen, ohne seinen Namen zu tragen. Diese Außenseiterin wagt sich hinaus in die Öffentlichkeit, in der Mittagsstunde, wo niemand unterwegs ist, und dadurch weicht sie die Konfrontation mit Dorfbewohnern aus. Lassen wir diese Samariterin uns jetzt etwas erzählen von einer Beziehung mit Gott. Dort sitzt er am Brunnen, ein Fremder, ein Jude. Die blaue Quaste an seinem Rock, seine Mundart aus Galiläa, geben ihn Preis, stellen ihn als Juden bloß. Und diese Frau weiß, was sie, eine Samariterin, von Juden erwarten kann. Aber der Rassist möchte mit mir reden. Mit mir. Mit einer Frau. Wie kann das sein? Das ist unüblich. Was will er denn? Ein Jude möchte mit einer Samariterin sprechen und bittet, um meine Tasse zu trinken. mein Gott, einen solchen habe ich nie erlebt. Wer ist diese faszinierende Jude? Und was will jetzt andeuten, wenn ich die Gabe Gottes kennen würde? Seit wann gibt Gott Gaben? Ich meine, Religion ist ein gutes Geschäft. Die Schäfer haben immer verstanden, die Schafe zu scheren. Gott gibt keine Gaben, oder? Und wenn ich wüsste, wer mit mir spricht, und wer will überhaupt sein? Was will dieser Jude? Wer ist eigentlich? Aber wenn ich wüsste von dieser Gabe Gottes, wenn ich wüsste, wer es ist, der mein Gesprächspartner ist, hätte ich ihn gebeten und hätte mir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser. Er hat nicht einmal ein Schöpfgefäß. Aber er möchte mir was geben. Nicht. Was will er von mir eigentlich? Wenn Männer mit mir großzügig werden, wenn sie großzügig werden mit ihrem Worten, wenn sie gesprächig werden, wollen sie immer etwas von mir haben. Sie sagen zwar Liebe, sie meinen in Wirklichkeit Sex. Und bei mehreren Männern bin ich drauf eingefallen, dürstig für Liebe, gab ich ihnen Sex und es war so billig. Und jetzt bin ich wiederum durstig. Sie, wo kriegen Sie das Wasser? Sie haben nicht einmal einen Eimer und keinen Strick. Dieser ist Jakobsbrunnen. Sie sind nicht größer als unser Patriarch Jakob. Was meinen Sie? Ja, was meint der nette Jude? Nie wieder durstig werden. Durst durch einen einzigen Trunk stillen. Wie gibt es sowas? Wie kann ein Trunk Wasser, eine Quelle Wassers in mir werden, die meinen Durst stillt jetzt und quillt in mir bis in die Ewigkeit? Faszinierend. Ich meine, ich verstehe es nicht ganz. Was will dieser Mann sagen? Mein Herr, geben Sie mir dieses Wasser, damit ich nicht in der Tageshitze hierher kommen muss, zu schöpfen. Ich soll meinen Mann rufen? Was geht ihm das an? Mein Herr, ich bin eh nicht verheiratet. Wie, um Himmels Willen, weiß er von mir persönlich? Wie weiß er über meine Vergangenheit und über meine sündhaftige Beziehung jetzt? Oh Gott, aber es ist wahr. Egal wie er weiß, es ist wahr. Ich suchte nach Befriedigung. Ich trank mit vollen Zügen. Und oh Gott, du weißt, wie durstig ich bin. Ich war bloß ein Teenager damals, es war Hannes. Aber das hat gar nicht lange gedauert, bis dann kam der Ignaz. Immer noch durstig, da gab es Franz. Und Willi. Und Peter. Und jetzt lebe ich mit dem alten Waspel zusammen. Und heißt nicht einmal Frau Waspel. Mein Herr, Sie scheinen viel über mich zu wissen. Sind Sie etwa ein Prophet? Wissen Sie, wir Samariter, wir beten hier auf Berg Gerizim an. Und ihr Juden, ihr seid ganz, ihr habt einen anderen Glauben, ihr betet in Jerusalem an. Wir sind katholisch und ihr seid heute evangelisch. Was will er damit sagen, dass Samariter keine echte Beziehung zu Gott haben, dass das Heil aus den Juden kommt? Ist er wirklich ein Rassist? Oder ist es wahr? Ist es wirklich wahr, dass Gott Geist ist und wahrhaftig zugleich und dass man nur Gott nahen kann, gemäß der Wahrheit? Muss man wirklich nach der Bibel, nach der Heiligen Schrift Gott nahen? Ist ihm Wahrheit so wichtig? Ist Gott wirklich so wahrhaftig? Ist er wirklich treu? Mein Herr, ich weiß, dass der Christus eines Tages kommt. Und wenn er kommt, er wird uns alles von Gott offenbaren. Alle Dinge erklären. Nein, aber es kann nicht sein. Er ist der Christus? Der Christus, der kommen soll? Das kann nicht sein, aber doch kennt er mich. Er kennt mich ganz und gar. Er hat mich durchschaut wie ein frisch geputztes Fensterscheibe. Er durchschaut meine Religion, er durchschaut meine Argumente. Oh Gott, er will mich trotzdem. Ich meine, Gott, du willst mich trotzdem. Gott, du kennst mich durch und durch und du möchtest mir Leben geben. Lebendiges Wasser, ewiges Leben geben? Ist er Rettung? Eine Gabe? Oh Gott, ich verdiene dieses Geschenk nicht. Ich habe keine guten Werke. Du hast mich durchschaut. Aber du willst mich haben. Ich muss jemand erzählen. Oh Männer von Sychar. Ihr kennt mich alle, ihr wisst, wer ich wirklich bin. Kommt und lernt einen Menschen kennen, einen Fremden. Der hat mir tatsächlich alles gesagt, was ich jemals getan hat. Und einigen von euch geht es nicht so gut dabei. Aber kommt und lernt ihn kennen. Ich meine, er könnte nicht doch etwa der Christus sein. Meine Damen und Herren, spüren wir den Schock, den diese Frau gekriegt hat, als sie diesen fremden Mann getroffen hat? Sie war nie so nah zu Gott in ihrem ganzen Leben. Als sie nahe kam, sah sie, wer sie wirklich war. Sah sie, wo es um sie stand. Geh hin und rufe deinen Mann, sagte Jesus in Vers 6. Dort hat sie einen Schock gekriegt. Aber es war lebensnotwendig, dass sie erfährt, dass sie Befriedigung am falschen Brunnen sucht. Das ist wirklich notwendig für uns alle. Nur in einer Beziehung mit unserem Schöpfer finden wir echte, dauerhafte Befriedigung. In Vers 17 lesen wir, dass diese Frau keine echte Ehebeziehung hatte. Sie hatte Beziehungen gehabt, aber jetzt keine echte Ehebeziehung. Jesus, der Sohn Gottes, das Haupt der Kirche macht es deutlich, ich meine, heute gehört es auch gesagt, das ist nicht Ehe, das ist nicht dein Mann. Egal wie du das zusammenreimst in deinem Denken, das ist nicht dein Mann. Und genauso wie sie keine echte Ehebeziehung hatte, hatte sie keine echte Beziehung zu Gott. Ihre Religion basierte sich nicht auf die geoffenbarte Wort Gottes, nicht auf die heiligen Schriften des Alten Testaments, sondern aus einer Mischung teils Bibel und teils Tradition, wie manche christliche Kirchen heute. Man hat die Bibel dadurch verändert und verbessert, dass man die Traditionen dieser Religion auf Recht erhielt. Jetzt erfährt sie zu ihrer Überraschung, dass man Gott nur aufgrund der Wahrheit, nur auf den Weg, der geoffenbart ist in der Bibel, nahen kann. In ihrem religiösen Versteck einmal bloßgestellt, ahnte sie, dass es keine Flucht gibt vor den Augen Gottes. Die Erkenntnis, dass Gott sie durch und durch kennt und trotzdem, dass er sie durchschaut, will, durchdringt sie und beidelt sie her. Ihr Leben war sündhaftig und Gott weiß es. Es hat keinen Sinn, vor dem Schöpfer Verstecken zu spielen. Und dann sehen Sie, wie er da, obwohl Gott sie durchschaut, dass Gott Durst hat. Er ist durstig nach einer Beziehung mit ihr. Er will eine echte Beziehung mit ihr haben. Der Vater, Vers 24, sucht Anbeter. Was sagt das über Gott aus, wenn gerade diese verachtete Frau, die sich nicht einmal in der Öffentlichkeit zeigen lassen kann, dass Gott unterwegs durch Samaria sucht ausgerechnet sie? Und nicht nur ist die Frau durstig, und nicht nur ist Gott durstig, aber Jesus selbst hungert. Ich finde es interessant, was wir hier über den Schöpfer lernen. Jesus Christus, wahrer Gott, aber wie das alte Bekenntnis sagt, auch wahrer Mensch, setzt sich erschöpft nieder beim Brunnen, durstig und hungrig. Und schickt seine 12 Apostel zum Spargeschäft, um Leberkässemmel und irgendwas zu kaufen zum Mittagessen. Könnt ihr euch das vorstellen? 12 erwachsene Apostel, lebensgroß, unterwegs ins Lebensmittelgeschäft. Ich schicke ein Kind. Oder wenn es klein ist, ein Kind schicke ich und ein zweites zur Aufsicht. Aber 12 Apostel zum Spargeschäft schicken, das war Overkill. Das wäre eine 20 Megaton Atombombe auf Liechtenstein abzuwerfen. Wieso? Denn er wollte mit dieser Frau alleine reden. Er wollte nicht, dass der heilige Jakobus seine Nase runzte auf sie wegen ihrer Vergangenheit. Und zweitens, weil er hungrig war. Die Apostel kamen zurück mit im Big Macs oder was sie halt gekauft haben, und sie bemerken, dass der Herr Jesus gar nicht hungrig ist, und fragen sich, ja, hat jemand ihnen etwas zum Essen gebracht? Und Jesus sagt, versteht ihr es nicht? Hungrig? Wie könnte ich jetzt essen? Ich musste hierher, ich musste durch Samaria hindurch. Leute, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Wie könnte ich jetzt essen? Überwältigt vor der Freude und der tiefen Befriedigung, die er dabei empfand, diese Frau, diese Verworfene zu finden, ja, verging ihm sein Hunger. Und schon merken wir, dass diese Beziehung mit Gott vielleicht nicht gerade das ist, was wir wegen unserer vergangenen religiösen Erfahrungen erwartet hätten. In Vers 10, das wird auch ein Schock gewesen sein, erkennt sie, dass lebendiges Wasser, ewiges Leben, eine Beziehung mit Gott, eine Gabe ist. Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist eine interessante Sprache. Denn in der griechischen Sprache kann man verschiedene Worte für geben verwenden. Man hätte das Geben an Bedingungen knüpfen können. Jesus hätte sagen sollen, ja, Lady, ich meine, Sie haben ziemlich eine Vergangenheit hier. Und wenn Sie sich dazu verpflichten, samstäglich in die Synagoge zu gehen und tagtäglich Ihre Tora zu lesen und irgendwie sich zusammenzureißen und etwas zu tun für die armen Leute, dann könnte ich unter Umständen Sie auf Bewährung, ewiges Leben oder zumindest eine Chance geben. Es gibt ein griechisches Wort, das das ausdrückt, aber hier ist das Wort zu geben ohne Bedingungen. Zu geben mit offenem Hand und ohne danach zu fragen, ohne zu berechnen. Ewiges Leben, eine Gabe, ein Geschenk. Gott will mich beschenken. Sie kann das Heil nicht verdienen. Sie kann nur den fremden Mann um das Wasser bitten und Gott vertrauen, dass er das Wasser ihr eigentlich gibt. Diese Gabe kann man nicht durch religiöses Getue, durch gute Werke verdienen. Diese Geschichte macht uns deutlich und macht ihr überaus deutlich, der unwürdige Empfänger muss diese Gabe mit leerer Hand im Glauben von Gott erbitten und ihm vertrauen. Mit der leeren Hand des Glaubens. Vers 13. Hier ist ein toller Vers. Ewiges Leben entdeckt die Frau, ist mehr als Unsterblichkeit. Ich meine, wenn ich zurückdenke an meine Vorstellungen vom Himmel, bevor ich die Heilige Schrift kennengelernt habe. Meine Güte, ich habe gemeint, da oben sitzen irgendwo auf einem Wolken mit einer Harfe. Ich hätte lieber ein E-Gitar gehabt. Mit einer Harfe und, weißt du, und nochmal Lied Nummer 368 singen. Es hat unter Umständen 100 Strophen, geht ewig, weiß man, viel Zeit zum Singen. Unsterblichkeit. Ich habe als Teenager immer gesagt, ich hoffe, dass in die Hölle gehen. Da ich in die Hölle gehe, das sind meine Freunde. Da halten sie sich auf. Ich dachte an einen ewigen anglikanischen Gottesdienst. Hochkirche. Gell? Wow. Unsterblichkeit. Aber was ist ewiges Leben? Beachte Vers 13, 14. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wie diese Frau eben erfahren hat. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihn eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wir in Österreich können das gar nicht fassen, was Jesus hier sagen will. Geh nach Israel und überlege, welche Bedeutung, welche Tragweite diese Worte gehabt haben bei der Wasserknappheit, die man dort vorfindet. Araber und Israelis an einen Tisch zu kommen, das ist kaum möglich, nur wenn sie reden über Wasser. Dann müssen sie reden miteinander. Nicht nur Wasser aus einer Zisterne und hoffentlich dauert das den Sommer hindurch, sondern eine Quelle Wasser in mir, die mich dauernd befriedigt. Seht ihr, ewiges Leben ist die tiefe Befriedigung aller Sehnsüchte. In den vergangenen Abenden redeten wir darüber, wie wir Befriedigung und Erfüllung finden in guten, geordneten Beziehungen. Aber selbst diese Erfüllung ist nur ein Ansatz, ist nur vielleicht in manchen Fällen ein Vorgeschmack dessen, was man in einer Beziehung mit Jesus erleben kann. Denn wir können nur im Ansatz Befriedigung haben in Verbindung mit anderen Geschöpfen. Erst in einer Beziehung mit dem Schöpfer selbst können wir das erleben, wozu wir geschaffen sind. Gott gab uns unsere Sehnsüchte. Er will uns nicht damit spotten. Er will sie königlich erfüllen. Blaise Pascal, der große Mathematiker und Philosoph der Vergangenheit, sagte, dass in jedem Menschen ein Hohlraum ist, der nur Gott ausfüllen kann. Seht ihr, wir sind mehr als ein Mund verbunden mit einem Bauch. Wir sind mehr als ein Hirnkastel und 6 Organen. Wir sind mehr als eine Bündel von Trieben, die Befriedigung brauchen. Gott hat uns so konstruiert, dass wir letztlich nur in einem Du-Verhältnis mit dem Schöpfer die dauerhafte Befriedigung erfahren können. Jesus sagt es so: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, persönlich erkennen. Dieses ewiges Leben, Gott zu erkennen. Ewiges, lebendiges Wasser, Vers 13, 14, kommt zu uns von Gott herab, fasst in uns Fuß und wird in uns eine Quelle Wassers, die hinaufquillt. Interessante Sprache hier in Vers 14. Hinaufquillt, Gottwärts, zurück zum Urquell, von dem das Leben und die Beziehung herkam. Ewiges Leben von Gott, ewiges Leben erfüllt und springt Gottwärts. Seht ihr, ewiges Leben ist ein Kreislauf. Ein Geben und Nehmen, ein Geben, ein Nehmen und ein dankbares Geben. Wie Johannes das schreibt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Seht ihr, für viele Menschen Christentum ist ein Krampf. Deswegen, was sie in erster Linie Traditionen und Riten und Gesetze vor sich haben aus Christentum. Aber Jesus möchte das korrigieren. Hier ist eine Frau ohne Sakramente, eine Frau ohne gute Werke, eine Frau mit dem Gegenteil. Und er will ihr klar machen, Gott will ihr haben, Gott will ihr Sehnsüchte stillen und Gott wird auch etwas davon haben in einer Beziehung mit ihr. Ich rede mit vielen Leuten und manchmal über Gott. Es ist unfassbar, wie oft ich dahinter komme, dass Leute die Vorstellungen von Gott haben, dass er unsere Freude verderben will. Sie sehen in Gott einen großen himmlischen Jandinger da oben mit Radar im Himmel und wartet, dass jemand zu schnell fährt. Er wartet da oben, dass irgendjemand Spaß hat an irgendwas auf dieser Erde und dann sagt er, hör auf! Das ist nicht erlaubt. Wenn du mich zum Essen einlädst, ist keine schlechte Idee. Aber nach aufwendigen Vorbereitungen tischst du dein Bankett auf. Schweineschnitzel. Bitte nicht Putenschnitzel. Ich habe mein Kind gesagt heute, hat sich gefreut über Putenschnitzel. Ich sagte, weißt du, was Putenschnitzel ist? Ja, das ist, wie sagt man das auf Deutsch? Imitation Schweinefleisch. Ha? Nachgemachtes Schweinefleisch. Schmeckt wirklich besser, wenn es ein bisschen ungesund ist. Aber naja, Schweineschnitzel, Erdäpfel, Salate, selbstgemachte Brötchen, Gemüse, kalifornischer Wein, das kann man vermissen, ja. Jedenfalls, und da sind wir beim Tisch und ich trinke meinen Wein und du sagst, ja Fred, wie lange bist du in Österreich? Mehr Wein. Ja, Fred, ich wollte fragen, wie viele Kinder hast du? Du bist sehr viele Kinder. Wie viele hast du? Mehr Erdäpfel. Fred, ich meine, Du bist gekommen mit deiner Frau. Wie viele Kinder habt ihr gehabt, als ihr nach Österreich gekommen seid? Jennifer, Joshua, Hans-Peter wird schon hier geboren sein. Gemüse bitte. Und im Laufe des Gesprächs, dem Monolog, dann sagst du, ich wollte dich kennenlernen. Dann sage ich, kennenlernen? Dein Gespräch ist mir langweilig. Mir ist wurscht, kennenlernen. Erdäpfel bitte. Es war eine bodenlose Frechheit, oder? Und das ist die große Tragödie. Gott breitet vor uns sein Bankett aus. Die Alpen, unser tägliches Brot, ja, du verdienst das Geld, aber die Voraussetzungen zum Erwerb von Brot, das ist eine Gabe von Gott. Familie, deine Sexualität, deine Gesundheit, dein Partner. Ich denke an meinen gesunden rechten Arm, damit ich Tennis spielen kann. All das, ein Bankett von Gott, dass wir etwas von diesem Leben haben und genießen können. Und Menschen stehen ohne die Bitte um Entschuldigung von Gottes Tisch auf. Sie nehmen die Flasche mit und sie gehen nach Hause. Gott, deine Gesellschaft? Nein, danke. Ich trinke lieber allein. Und das ist die Tragödie in unserer Welt. Gott bietet uns eine Beziehung an. Ich sage es häufig, wenn ich bete, ein Tischgebet oder wenn ich bete vor dem Essen, und ich danke Gott immer wieder für die Gäste seiner Freundschaft, dieses Essen. Ich glaube tatsächlich, das ist von Gott ermöglicht und ist eine Gäste seiner Freundschaft. Und der Mensch, er isst und er konsumiert und er genießt ohne ein Wort für Gott, ohne ein Dankeschön, ohne jemals Zeit zu nehmen für Gottes Gespräch, für die Heilige Schrift. Jemand fragte mich, was die Heilige Schrift wohl über die Hölle sagt. Aber das ist nicht mein Thema heute Abend. Aber ich möchte eines darüber sagen. Die Hölle ist unter anderem, wenn Menschen das Verhältnis, zu dem sie erschaffen wurden, aus eigenen Verschulden endgültig versäumen. Aus eigener Verschuldung wird keine Innozenz verloren gehen. Aber wenn Menschen diese Beziehung, die Gott ihnen anbieten und wozu er eigentlich sie geschaffen hat, wenn sie Nein sagen und sie sagen, Gott, nein, danke. Wie der heilige Judas schreibt im Judasbrief, sie sind Irrsterne, irrende Planeten, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Eigenwillige Planeten, die sich von ihren Umkreisbahn, ihrer Laufbahn, losreißen in Eigenwillen. Sie entkommen ihrer Beziehung zum Planeten oder zu der Sonne und fliehen in die ewige Nacht. Lass mich erzählen von einer dieser Ihr Planeten. Friedrich Nietzsche, gläubige Mutter, Theologiestudium. Und dann er verneinte die persönliche Beziehung mit Gott. Vor Jahren, als ich dieses Gedicht gelesen habe, ich war so bewegt. Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was ich verlor, macht nirgends Halt. Nun steh ich bleich zu Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kaltem Himmel sucht. Wehe dem, der keine Heimat hat. Wehe dem, der keine Heimat hat. Die Hölle ist, wenn ein Mensch entscheidet, nein, Gott, ich will keine Gemeinschaft mit dir haben. Und Gott in seiner Größe wird es auch zulassen, dass manche Menschen, die so entscheiden, ohne ihn eine Ewigkeit verbringen. Wie sieht diese Beziehung aus? Ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen, okay? Aus dem Johannesevangelium Kapitel 10 will ich zumindest in einigen Worten beschreiben die Beziehung, die Gott uns in Christus angeboten hat. Johannes Kapitel 10, Vers 7. Ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hören nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Beachte hier, hier ist die Rede von dem Hof der Schafe, oben auf der Alm, nicht in der Stadtmitte, wie das häufig der Fall war, als Schafe zusammengetrieben waren in Israel, aber draußen auf der Alm, auf der Weide. Und der Hirte lag in diesem Lager aus Stein gemacht. Er lag dort und selbst er war die Tür. Ich bin der Tür. Und wer durch mich ein- und ausgeht, der wird Weide finden. Er beschreibt hier die Freiheit und der Genuss des Lebens in Christus. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Überfluss habt. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Beachte hier der Schutz in dieser Beziehung. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Überleg das mal, wie ist Gott? Gott hat seinen eigenen, einzigartigen Sohn, den ewigen Sohn Gottes, Schöpfer des Universums, Jesus in diese Welt geschickt, um den guten Hirten zu sein. Um sein Leben zu lassen, um getötet zu werden für uns, dass wir Vergebung haben können. Und er sagt, darum liebt mich Gott, weil ich mein Leben lasse. Gott ist so begeistert von Jesus, weil er uns retten will und weil Jesus das Nötige getan hat, um uns zu retten. Verse 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Hier ist die Rede von überfließendem Leben, von der persönlichen Erkenntnis des Hirten, von Kennen und Hören und Folgen und Führen, Sicherheit in unserer Beziehung mit Gott. Ein Gott, der außer sich geriet, als Jesus sich bereit erklärte, zu sterben für uns. Als Jesus knietief im Schlamm stand, ließ sich dort taufen von Johannes dem Täufer, identifizierte sich mit Sündern, hat Gott gesagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen gefunden. Gott möchte uns retten. Ich glaube, das Tolle an einer Beziehung, ja, das Tolle an der Ehe ist nicht nur Küche und Küssen. Das ist wirklich toll. Mein Vater hat ein Büdel in der Küche, das heißt, cooking doesn't last. Nein, kissing doesn't last. Cooking does. Küssen ist nicht dauerhaft, aber Küche schon, ja. Naja, das ist nicht gerade meine Philosophie, zumindest noch nicht. Aber beide Dinge sind schön. Es gibt andere schöne Dinge. Das sind persönliche Geheimnisse, Kosenamen, Dinge, die niemand im Leben, niemand in der Welt weiß, außer Ehemann und Ehefrau. Das ist wirklich schön. Ich lese in der Bibel, und er wird ihnen, den Gläubigen, einen weißen Stein geben im Himmel, auf dem ein Name steht, der nur der Betreffende weiß. Überleg das mal. Fred Colvin, wie viele werden im Himmel sein? Ich weiß nicht. Sicherlich nicht so viel wie Hans Meyer. Aber vielleicht 1317 Fred Colvins im Himmel. Weiß nicht. So Gott sagt, Fred Colvin, 1317 Leute sagen, ja, Herr. Das wäre furchtbar, oder? Aber der hat einen anderen Namen, einen Kosenamen für mich. Seht ihr, Gott möchte es uns irgendwie verständlich machen. Er möchte ganz persönlich ein Du-Verhältnis mit uns haben. Ich möchte dich heute Abend nicht in Schock versetzen, aber ich muss doch fragen, suchst du vielleicht Befriedigung am falschen Brunnen? Beachte hier, dass Jesus bereit war, diese Frau zu vergeben, bereit war, ihr das Leben, das ewige Leben zu schenken, ohne dass irgendwie sie was Großartiges geleistet hat. Gott kennt uns durch und durch. Er ist bereit zu vergeben. Er sieht die Sünde in unserem Leben, auch in deinem Leben. Ich musste eigentlich sagen, es wäre sinnlos, wenn du hinter deiner Religion dich versteckst vor Gott. Das wäre sinnlos. Wie oft habe ich es erlebt, ich rede über die Beziehung mit Gott und die Leute sagen ja, aber wir sind katholisch und sie sind evangelisch. Also der heilige Petrus sitzt da oben im Himmel und wartet auf unsere Taufscheine, zu schauen, ob wir in den Himmel kommen oder sowas. So etwas dumm und blöd. Gott ist nicht so. Religiöse Menschen zur Zeit Jesus haben auch so gedacht. Die Pharisäer haben gemeint, Gott wohlgefällig zu sein, weil sie Abrahams Kinder waren. Und sie haben darauf gepockt, sie sagten Jesus, wir sind aber Abrahams Kinder. Und Jesus antwortet, ja, und Gott vermag aus diesen Steinen auf der Straße Abrahams Kinder zu machen. Und Johannes der Täufer sagte so etwas Ähnliches. Und er sagte, passt auf, Burschen, ihr seid dem Gericht nahe, ihr Abrahams Kinder. Die richtige Religionsbekenntnis, selbst die richtige, ist nicht, worum es geht. Drittens, obwohl Gott dich durchschaut, will er dich. Er will dich. Er sandte seinen Sohn auf dieses Planet, dich zu suchen und zu finden. Auch er ist durstig. Durstig nach einer Beziehung mit dir. Ich habe mit meiner Frau diese letzte Woche darüber geredet, wie viel Wert hat sie, wie viel Wert habe ich, oder wo kommen gesunde Selbstwertgefühle her in einer Leistungsgesellschaft? Meine Güte. Unsere Kinder in der Schule, in dieser Umgebung, wenn sie nicht schön sind oder wenn sie nicht sehr sportlich sind, wenn sie nicht sehr intelligent sind oder reich sind, was sind sie dann? Nichts. Wo kommt richtiges Selbstwertgefühl her? Was ist mein Wert? Ich sage dir etwas. Man zeigt den Wert an den Preis, den man, wo man bereit ist zu zahlen. Ein Freund sagte mir einmal, Fred, du musst diese Skier kaufen, Auslaufmodell. Letztes Jahr waren sie 5.500 Schilling und dieses Jahr nur 2.500. Gewaltig, das musst du kaufen, Fred, du brauchst neue Bretteln. Sagt, das ist mir zu viel Geld. Zu viel Geld? Habe ich dir gesagt, wie viel das letztes Mal Jahr gekostet hat? Ja, für mich ist 2.500 zu viel für ein paar Skier. Wenn du mir aber einen Tennisschläger zeigen würdest, wo ich mit Regelmäßigkeit meine Freunde im Club schlagen könnte, dann 2.500 wäre wenig Geld. Seht ihr, meine Wertschätzung eines Gegenstands zeige ich in meiner Bereitschaft zu zahlen. Wie viel Wert hast du? Nicht Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut Jesu Christi hat Gott für dich gegeben. So viel Wert. Gott kennt dich durch und durch. Du verbirgst deine Sünden, deine Schattenseite vielleicht. Er sieht alles, aber er will dich. Und so, ich frage dich heute Abend, kennst du Gott persönlich? Wenn ewiges Leben ist, Gott zu kennen, wie Jesus sagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, persönlich erkennen. Wenn ewiges Leben eine Beziehung ist mit Gott, kennst du ihn? Ich habe nicht gefragt, ob du in der Kirche gehst. Gut, wenn du das tust. Ich habe nicht gefragt, ob du Wohltätigkeit ausübst. Ich habe gefragt, ob du Gott kennst, persönlich. Und ich meine nicht als ein großes Geschichtsgestalt wie Mozart. Ich kenne einen Salzburger, eigentlich St. Weidner, der war in den USA einige Jahre lang und die Leute in Philadelphia haben gefragt, bist du von Salzburg, Salzburgerland? Ja. Und kennst du Mozart? Er sagte, na, aber ich kenne Mozart Kugel. Und so kennen manche von uns Gott. Wir kennen Mozart nicht, wir kennen Gott nicht. Wir kennen nur Dinge, die von ihm abgeleitet sind. Und wie er von Menschen vermarktet wird. Ich frage nicht einmal, ob du Gott kennst, wie man ein zeitgenössischer Großer kennt, wie Franz Franitzky. Kennst du ihn? Kenn ihn sofort. Am Radio erkenne ich seine Stimme, in Zeitungen sehe ich hin und wieder sein Bild, seltener in letzter Zeit. Aber ich kenne ihn. Na wirklich? Kennst du ihn? Was ist seine Telefonnummer? Du kennst ihn doch nicht. Ich rede von persönlicher Erkenntnis von Gott. Eine Du-Beziehung. Und schließlich möchte ich sagen, ewiges Leben. Bitte dich zu hören. Ewiges Leben ist Gottes Gabe zu dir runtergekommen. Du wie auch ich, du hast gesündigt. Du hast und kannst im Leben diese Gabe nie verdienen. Hast es nicht verdient, wird die Gabe nie verdienen. Lebendiges Wasser kann man nicht verdienen. Es ist eine Gabe. Du musst, wie die Frau am Brunnen gehört hat von Jesus, du musst Gott darum bitten. Und du musst ihm vertrauen, dass er dir dieses Leben nach seinem Wort gibt. Wie der heilige Apostel Paulus mal schrieb in seinem Epheserbrief, ihr seid errettet aus Gnade. Seht ihr, der Urquell der Errettung ist Gnade. Es ist nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Rettung findet ihre Ursache nicht in uns. Wir sind nicht rettungswürdig. Wir sind nicht würdig des ewigen Lebens. Darf ich wiederholen? Aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben. Der Glaube ist die leere Hand, die ich ausstrecke, um die Gabe Gottes zu empfangen. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn ich mich durch meine guten Werke retten könnte und vielleicht, was weiß ich, die Jennifer nicht. Ich komme auf in den Himmel und Jennifer nicht. Und ich sage, na, es tut mir leid, meine Güte. Ich habe es geschafft. Du und ich, Jesus, wir haben es geschafft, aber die Jennifer nicht. Du und ich, das wird niemals in den Himmel gesagt werden. Er hat alles getan. Wir werden uns nicht selbst rühmen. Wir werden nicht herumstolzieren wie ein Hahn oben auf dem Misthaufen, was wir im Leben getan haben und wie wir zu unserer Rettung beigetragen haben. Nein, wir werden singen von Jesus und all das, was er getan hat. Ich wiederhole, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die Bibel endet mit diesen Worten. Gottes letzter Appell an die Menschheit. Und ich möchte, dass mein Vortrag damit endet heute Abend. Offenbarung Kapitel 22, Vers 17. Wenn da dürstet, da komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist unmissverständlich. Kannst nicht verdienen. Ewiges Leben, das Wasser des Lebens, ist umsonst. Christus hat dafür bezahlt. Nächste Woche lautet mein Thema: I can't get no satisfaction. Das ist von Rolling Stones Lied. Mick Jagger. Freudenverderber Nummer 1. Wir wollen über dieses Problem reden, die uns so oft voneinander entfremdet und die Sünde von Gott entfremdet. Freudenverderber Nummer 1. Freue mich, wenn ich viele von euch wiedersehen kann. Danke für die Aufmerksamkeit.